herzlich willkommen zur 19. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
Ja, hallo, auch von uns und von mir ein herzliches Willkommen. Wir reden heute über die Traumakiste, Wartung und Pflege. Ja, ein Titel mit Augenzwinkern, ein Stück weit. Letztlich, worüber wollen wir reden? Dass der Umgang mit all dem, was so ist in dieser Traumakiste.
Ja, genau. Wie stellt man sie ab? Wie etikettiert man sie am besten, damit sie schön weit weg ist? Nicht im Weg rumsteht?
Und wie betreibt man Wartung und Pflege all dessen, was damit einhergeht?
Genau, wir könnten auch sagen, Wartung und Pflege zur Aufrechterhaltung der Versorgung. Oder, okay, nein, wir machen keine Wörterspiele.
Ja, was? Müssen wir alles rausschneiden.
Ja, wie sind wir darauf gekommen?
Ja, ich weiß nicht, wir können ja zur Einleitung auch ein bisschen darüber reden, wie wir auf den Titel gekommen sind.
Ja.
Also eigentlich sind wir so drauf gekommen, wie wir immer auf unsere Titel kommen, dass wir uns über unsere aktuellen Befindlichkeiten ausgetauscht haben. Und all die Dinge, mit denen wir gerade so zu tun haben. Wir persönlich kämpfen gerade ein bisschen mit Traumafolgen und Konditionierung und Ängsten und Flashbacks und Dissoziation und all den Dingen.
Ist es jetzt nochmal anders als sonst?
Aktuell akuter als sonst. Ich glaube, deswegen ist es gerade für uns so ein Thema auch. Traumatherapie bedingt und ereignisbedingt und ja.
Das ist schon wichtig, irgendwie auch zu sehen, ne? Dass man irgendwie nicht nur die akute Krise hat oder die akute Feststellung, oh verdammt, worüber ich die ganze Zeit stolpere, ist eine Traumakiste. Sondern auch, ne, dass es mal mehr und mal weniger akut ist, dass sie stört. Oder dass man mal mehr oder weniger akut gucken muss, wie gehe ich jetzt damit um?
Ja, oder dass eben, weiß ich nicht, auch Ereignisse oder Therapie sowas ja nochmal verstärken können. Und dass man gar nicht umhinkommt, sich dann halt darum irgendwie zu kümmern. Weil die Alternative, die Therapie zu beenden, irgendwie nicht in Frage kommt. Jedenfalls für uns nicht.
Ich überlege gerade, ob unsere Traumakiste sowas ist wie so ein komischer Springteufel. Kennst du die?
Mhm. Ja, gibt auch so kleine Schachteln, da sind so Kurbeln dran, die machen so ein Federgeräusch, wenn man sie aufzieht und irgendwann macht es Plong und es springt heraus.
Genau.
Ich glaube, über das Bild sind wir auch auf das Wort Traumakiste gekommen.
Ja, ich finde eher so mehr, wenn ich sage, ich habe eine Traumakiste, dann denke ich tatsächlich an sowas ganz Abgeschlossenes, ganz Isoliertes. So eine Kiste, die gar nichts mit mir zu tun hat, weil ich sie ja von A nach B bewegen kann. Auch ganz weit weg von mir wegstellen kann. Also für mich ist es wirklich so, ja, die habe ich irgendwann mal, ist sie da gewesen und jetzt werde ich sie nicht mehr los. Und manchmal ist es auch keine Kiste, sondern so eine Büchse der Pandora, wenn man auch nur so ein klitzebisschen aufmacht, dann also unsere Traumakiste ist vielleicht so eine Art nervige Chimäre, die sich irgendwie
wandelbar ist.
Ja, genau.
Ja.
Für mich ist da an dem Punkt Pflege und Wartung. Immer so ein bisschen die Frage, naja, zum einen wofür? Also, worauf läuft das denn jetzt hinaus? Ist das irgendwie, geht's darum, dass ich sie wegmache? Also, ne? Deckel auf, einmal alles ausschütten, Kiste zerstören, alles einmal anzünden und dann ist wieder gut. Ein bisschen Budenzauber. Oder geht's darum, ich weiß nicht, in unserem Fall vielleicht erstmal zu sagen, okay, sie ist da. Ja, und sie ist wirklich da und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich weiß, dass ich das sagen muss, weil aus Gründen, das ist irgendwie so, das ist ein bisschen unser Spannungsfeld da an der Stelle.
Ja, ich glaube, uns ist halt gerade nochmal wieder sehr bewusst, dass, ne, dass man halt so vieles eben nicht einfach abstellen kann und dass auch irgendwelche modellhaften Darstellungen dessen, wie man Trauma bearbeiten und integrieren und damit beseitigen könne oder entschärfen, dass das ja so nicht funktioniert. Also für uns jedenfalls nicht. Oder für, wir denken halt einfach für komplex Traumasachen einfach so nicht funktioniert. Mhm. Sondern, dass da halt eine Menge ist und es ist irgendwie da.
Mhm.
Und ich glaube, wir leisten uns ab und zu, wenn es denn möglich ist, den Luxus manchmal im Alltag, das tatsächlich auch wirklich gar nicht zu beachten. Aber ich glaube, so grundsätzlich geht das halt nicht. Und dann kommt man, glaube ich, in den Bereich Wartung und Pflege dessen, was halt da ist.
Also, wie, was, also was meinst du, was halt da ist?
Naja, es gibt, ich meine, wir haben ja auch Phasen, da haben wir nicht so viele Flashbacks oder da haben wir halt irgendwie nicht das Problem, dass wir uns sehr viel mit irgendwelchen, also dass wir so viel dissoziieren oder ne, dass Symptomatik so verstärkt für uns und für andere, auch für unser Umfeld so wahrnehmbar im Alltag vorkommt. Und wir haben auch Phasen, da ist das irgendwie wenig im Alltag. Da machen wir, haben wir Therapie und haben vielleicht auch Momente, wo das da ist, aber es ist nicht im Alltag, dass es so einbricht in den Alltag.
Mhm.
Und jetzt ist es halt gerade so, aber vielleicht ist das gerade der Punkt auch, an dem wir sind, ne, damit umzugehen und was damit zu machen und irgendwie das hinzukriegen, diesen Spagat auch zwischen irgendwie Erschöpfung und eigentlich auch gerade nicht mehr rausgehen wollen, weil sich mit Ängsten nach draußen zu gehen irgendwie auch nicht mehr beschäftigen wollen. Und gleichzeitig den Anspruch zu haben, halt auch mit dem, was gerade ist, vor die Tür zu gehen. Oder ne, ich mache mir einen schönen Abend mit meiner Dissoziation und meinem Panikgefühl und meinem Flashback.
Das sind die schönsten Partys. Kennt man ja.
Ja, ja, aber ne, also wir, also tatsächlich halt dann auch zu sagen, okay, ne, der Tag ist heute irgendwie echt mies gelaufen, uns geht's nicht besonders, wir sind echt K.O. Wie können wir jetzt halt irgendwie aus dem Abend noch irgendwas machen, wo wir halt vielleicht, weiß ich nicht, ne, irgendwie einen angesichts der Situation möglichst guten Zustand für uns herstellen.
Mhm. Habt ihr dann da immer schon so eine Vorstellung davon, also wie ihr euch dann fühlen wollt, oder? Also habt ihr da was
Konkretes? Nee, gar nicht, Konkretes? Anders und besser. wir haben jetzt gerade die Erfahrung gemacht, dass wir halt tatsächlich arm Hilfe gebeten haben, die auch bekommen haben und dann den Rest des Abends wirklich eher damit verbringen konnten, halt Sachen zu machen, die uns wirklich gut getan haben. Das fanden wir echt auch schön. Also auch, aber auch irgendwie neu. Das war eine neue, doch, das war eine neue Qualität. Und an dem Abend sind wir auch auf diesen Titel gekommen. Dass manchmal vielleicht Wartung und Pflege angesagt ist.
Ja, ich überlege gerade immer noch so ein bisschen, es geht ja dann um Ressourcenaktivierung, ne, und um Kraftinseln oder Kraftschöpfen. Oder so weniger Wartung und Pflege von Umgangsweisen, die bestehen, um mit Traumatisierung umzugehen. Und dann eher so zu gucken, was gibt es noch oder was gibt es Neues? Was kann kultiviert werden, um neu damit umzugehen? Ich habe da irgendwie manchmal Angst vor diesem Neuen. Ich denke ganz oft, also bei allen anderen Menschen denke ich immer, oh, es ist total gut, dass du um Hilfe bitten konntest. Und selber ist es irgendwie immer so, wir haben relativ klar, wann wir sowas machen und wann wir, also wir haben da sehr klare Absprachen und das entbindet uns so ein bisschen davon, darüber nachzudenken, ob wir jetzt Hilfe brauchen, sondern es ist immer eher so der Gedanke, ja, wir haben die Absprache, dass wenn wir uns in Zustand XY befinden oder jemand merkt, dass ein anderes in sich in Zustand XY befindet, dann rufen wir die Person an und wenn die nicht ans Telefon gehen kann, dann rufen wir die Person an und wenn die nicht kann, dann rufen wir die Person an und wenn alles das nicht geht, dann fahren wir ins Krankenhaus und sagen da Bescheid, dass sie so lange jemanden anrufen sollen, bis jemand kommt. Und das ist irgendwie so, das ist so losgelöst von der Überlegung, geht's uns jetzt schlecht genug oder haben wir Hilfe verdient oder irgendwie so. Und das ist immer sehr abgekürzt, dieses, also in dieser Absprache gibt es dann keinen Raum mehr für so ein Überlegen. Ja, dürfen wir das jetzt eigentlich oder nicht? Und ich weiß auch, warum das so ist. Dass wir das auch so brauchen, ist halt irgendwie auch klar. Aber diese Art der Umgangsweise entbindet uns halt vor der Reflexion darüber, warum wir das nicht dürfen oder welche Gründe dagegen sprechen könnten, dass wir darüber nachdenken, ob wir Hilfe brauchen oder nicht.
Ja.
Also es ist einerseits total gut, weil es uns ein richtig gutes Hilfenetz macht. Und andererseits ist es aber auch, ja, es macht halt Hilfe und nicht Unterstützung, ne? Das ist dann, meistens können wir dann nicht sagen, was wir eigentlich brauchen, sondern, ne, oder dass wir wirklich was von den Personen wollen, sondern, dass wir halt immer sagen, ja, wir haben die Absprache, dass wenn, und deswegen rufe ich jetzt an.
Aber was ist da dann deine Kritik oder deine Fragestellen? Also,
ja, das ist, naja, sagen wir mal so, stell dir mal vor, wir wären ein notorischer Beinabschneider. Also wir würden uns notorisch ein Bein abschneiden, weil wir ja 20 davon haben und naja. Mhm. Also, ne, wir. Und jedes Mal, und die Absprache mit unserer Therapeutin wäre, wenn ich das Bedürfnis habe, mir mal wieder ein Bein abzuschneiden, dann soll ich sie anrufen, bevor ich das tue. Und dann rufe ich sie an, bevor ich das tue, und das ist total gut, weil es immer verhindert, dass ich mir ein Bein abschneide. Aber nie taucht die Frage auf, warum? Oder, ne, warum rufst du die Therapeutin an? Oder dann eben auch nach innen, warum löst du das jetzt nicht selbst? Warum kannst du dir nicht selber helfen? Warum, oder was könnte dagegen sprechen? Also, ne, das, die Kritik daran ist, dass man seine Therapeutin anruft, anstatt oder die Person, mit denen man halt jeweils Absprachen hat, anstatt sich dem zu widmen, was da an Gegenwehr kommt. Also es kann ja sein, dass ein in, keine Ahnung, bleiben wir mal bei dem Beine abschneiden Ding, dass es darum geht, uns was Gutes zu tun oder so. Und deswegen möchte dieses Innen nicht, dass wir bei der Therapeutin anrufen oder möchte keine Hilfe oder so. Und diese Auseinandersetzung mit diesem Innen wird nie passieren, weil ich dem gar nicht erst zuhören muss, weil ich diese Absprachen habe.
Ja, aber ich glaube, da geht es schon auch um eine Akutsituation, oder? Und die Auseinandersetzung oder das Hinterfragen findet ja wahrscheinlich an anderer Stelle dann auch
ja,
statt.
Ja, eben. Nee, also, das tut's nicht.
Okay, das wäre aber dann ja zu sagen, okay, ne? Für die Situation ist das eine gute Hilfe, aber an anderer Stelle bräuchte es dann halt die Möglichkeit, das jetzt auch zu hinterfragen.
Genau, ja. Und dann sind wir an dem Punkt von Dissoziation und komplexer Traumatisierung, dass dann irgendwie klar ist, außerhalb einer Akutsituation habe ich keinen Kontakt zu diesem Innen. Und da wäre dann die Frage von Pflege und Wartung wäre dann eine Frage von Pflege und Wartung von innerer Kommunikation. Dass man die halt dann, ne, anbahnt und ermöglicht, außerhalb von solchen Situationen Kontakt zu kriegen.
Ja, ich meine, das ist, glaube ich, ja eh so ein Stück weit, dass, also wir haben das Problem schon auch, dass wenn wir ein Symptom gerade nicht, also wenn ein Symptom gerade nicht so deutlich für uns spürbar ist oder sich nicht gerade, ne, wenn ein Symptom gerade nicht so aktiv ist, dass es dann uns viel schwerer fällt, uns mit dem Symptom auseinanderzusetzen. Und in dem Moment, wo es da ist, haben wir es sehr präsent. Aber ja, meistens sind wir dann von dem Symptom oder mit dem Symptom so beschäftigt, dass wir dann wiederum, ne, so wenig Raum ist. Also ich meine, dann ist es ja auch immer gut, wenn jemand von außen da ist, der dann auch mal fragt, was jetzt zum Beispiel im Rahmen von Wartung und Pflege gut wäre. Aber ja. Wobei Wartung und Pflege ja schon auch sowas ist, so zwischendurch oder immer wieder. Also, ne? Mhm. Dinge, die man halt immer auch mal zwischendurch macht oder tut oder.
An Selbstfürsorge meinst du, oder?
Ja, letztlich, ja. Geht's um Selbstfürsorge? Ja, auch. Wobei ich glaube, bei manchen Symptomen mit Wartung und Pflege besser umgehen kann, weil Selbstfürsorge hat immer sowas, ja, das ist ja auch mich selbst bezogen. Aber so, ne, so ein dissoziatives Symptom, so ein wirklich, ne, so wirklich so ein, ich finde das immer wie ich, du hast immer die besseren Begriffe dafür. Also das, wo es nicht um Wechsel geht, sondern wo es wirklich darum geht, ne, kein Gefühl für nichts mehr.
Mhm. Also die Personalisierung.
Das, ja, zum Beispiel. Das hat ja für mich wenig mit meinem Selbst zu tun. Also das finden wir schwierig, das dann uns selbst da drin zu, ne, wahrzunehmen, sondern dann für uns, also wir merken gerade, für uns wird es leichter, es als Symptom einfach nur zu betrachten. Mhm. Und zu sagen, wir versuchen mit diesem Symptom entweder umzugehen oder eben, naja, dieses Symptom irgendwie zu warten und zu pflegen. Und halt zu gucken.
Hey, warte mal, der Satz ist irgendwie missverständlich. Du willst das Symptom pflegen? Also du möchtest, dass es dem Symptom schön gut geht und es sich gemütlich machen kann?
Ich möchte nicht, dass es dem Symptom gut geht, aber ich möchte, dass das Symptom... weil wenn ich dann... Also ich glaube, oder wir entdecken gerade, dass wir oft, wenn es uns... Bleib mir mal bei Derealisation. Oh, ich finde das so ein schwieriges Wort, aber... ich glaube, bisher wäre für uns eher gewesen, ne, wir haben diese Missempfindung dann ganz stark und sind davon auch eher beeindruckt, meistens auch eher ein bisschen ausgenockt und kämpfen viel mehr mit unserem eigenen da drin und weniger mit dem Symptom an sich. Mhm. Und gerade die letzten Tage war es für uns so, dass wir, glaube ich, entdeckt haben, also wir haben das durch Hilfe letztlich, glaube ich, ein Stück weit geschafft, uns ein Stück neben das Symptom zu stellen und das Symptom einfach nur zu betrachten und zu überlegen, was wäre für dieses Symptom jetzt gut, weil für uns wäre gut gewesen, das Symptom abzustellen, aber das geht gerade nicht. Mhm. Also müssen wir uns um das Symptom kümmern. Ne? Also, das meine ich. Mhm. Und schauen, was ist denn dieses spezielle Symptom? Gibt es irgendwas, was wir genau dafür gerade tun können? Nicht, dass das Symptom sich besser fühlt, sondern dass das Symptom vielleicht ein bisschen nachlassen kann. Oder weiß ich nicht, gerade bei Derealisation haben wir viele, also weiß ich nicht, wir fallen dann auch gerne mal die Treppe runter oder empfinden dann, daraus entstehen so viele Missempfindungen, die wieder andere Sachen auslösen. Aber wenn wir es schaffen, dann trotzdem was zu machen, wie, weiß ich nicht, rauszugehen in die Natur, was dann ungeheuer anstrengend ist, wissen wir aber, dass wir mit dieser Bewegung und dem Unterwegssein das vielleicht hinbekommen, dass das ein Stück nachlässt. So. Ohne diesen Anspruch zu haben, uns sofort besser zu fühlen oder das sofort beseitigen zu können, sondern nur uns da ein Stück wieder herauslösen zu können, glaube ich letztlich.
Ich glaube auch, das ist so eine Sichtweise, die sich entwickelt, je länger man damit zu tun hat und je länger man bewusst hat, das ist ein Symptom und das heißt so und so und das macht das und das, oder? Also ich merke bei uns, dass es so eine Routine ist oder Routine geworden ist zu merken, das ist jetzt das und das ist jetzt das, und anstatt so ganz viel Kraft da reinzuballern, zu sagen, so, das muss jetzt weg, das muss unbedingt, oh Gott, und oh nein, oh, und irgendwann hat man nur noch so und Fuchtel und und das soll weg und bitte sofort muss meine Normalität, weg mit dem Symptom. Das ist dann irgendwie irgendwann zu sowas geworden ist, schon wieder, das ist jetzt, ja gut, dann ist jetzt auch egal, ich krieg das, also so, das ist dann irgendwie, ne, dass man dann so ein bisschen, also irgendwann halt aufhört, dagegen anzukämpfen, sondern zu sagen, okay, es ist jetzt da, und die letzten 100.000 Male, die ich versucht habe, das mit Gewalt und Gegendruck wegzumachen, haben nichts gebracht. Und jetzt ist der Moment, wo ich sowieso ein bisschen Luft habe und wo es sowieso egal ist, und ja, dann probiere ich es jetzt mal halt irgendwie anders.
Ja, es ist nur so, weißt du, wo ich auch denke, also wenn wir mal zurückgucken, ne, wie lange machen wir jetzt Therapie, also so in so einem bewussten Rahmen von wir machen auch wirklich Therapie, da würde ich jetzt gerade mal so einen Zeitrahmen von 10 Jahren, ja, ich glaube schon 10 Jahren sagen, ne? Und wenn ich zurückdenke, also es gibt schon so einzelne Situationen, die sind dann auch wahrscheinlich gut 10 Jahre her, wo wir mit einem einzelnen Symptom sehr lehrbuchmäßig, sehr klassisch, therapeutisch angeleitet versuchen umzugehen. Hätte man in 10 Jahren nicht locker ein bisschen Routine entwickeln können, müssen?
Nee.
Weißt du, und das ist das, wo man manchmal so, da sind wir manchmal echt auch so, weißt du, er hätte uns vor 10 Jahren gesagt, du wirst in 10 Jahren übrigens irgendwo auf deinem Sofa sitzen und mit den Zehen klappern und dich mit diesem Symptom auseinandersetzen. Weißt du, ich hätte gesagt, ja, herzlichen Dank. Weißt du, wofür soll ich jetzt was anfangen, wenn mir jemand kommt und sagt, das hast du in 10 Jahren übrigens immer noch. Ich meine, es muss ja auch nicht, ne, oder wenn ich überlege, wir haben ja dann später auch mit Leuten geredet, die, ne, die man irgendwie, weiß ich nicht, in Kliniken kennenlernt oder in irgendwelchen Kontexten. Und den versucht, also ich glaube zumindest, manchmal haben wir versucht zu sagen, ne, hey, es wird besser, es lohnt sich, das alles zu machen. Und ja, und dann, weißt du, dann sitzt du hier und denkst dir, ja, super, ne? Bin ich weiter als vor 10 Jahren? Ja. Kann ich das jetzt besser? Habe ich Routine?
Ja.
Komme ich jetzt nach 10 Jahren mit so einem tollen Satz wie, ich probiere gerade aus, ein Symptom als Symptom wahrzunehmen und nicht mich irgendwo oder uns, weißt du? Ich denke, wahrscheinlich hat uns vor 10 Jahren das auch schon mal jemand versucht zu erklären. So, und jetzt komme ich und denke, ich habe die große, ne, habe einen großen Fortschritt errungen und irgendwas entdeckt, was noch in keinem Fachbuch stünde, haha. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man, ja, was machst du damit?
Ja, ehrlich damit sein. Also ich glaube, ganz ohne Scheiß, deswegen finde ich das Podcast ja so wichtig, dass dadurch, dass wir hier miteinander darüber reden und auch genau das, ich bin so sehr davon überzeugt, dass gerade jetzt, während wir hier darüber reden und dass Leute sich anhören, denken, oh, Gott sei Dank. Ich habe ganz oft immer gedacht, ich war ja noch so jung, ne, in der Klinik damals, und ich habe bei den ganzen alten Leuten, die waren ja halt alle mindestens 10 Jahre älter als wir, und die haben dann auch erzählt, ja, ich mache schon so lange Therapie und ich mache das, ne? Und ich habe irgendwie immer gedacht, was macht ihr denn falsch, wenn ihr jetzt immer noch in Therapie seid? Aber in Therapie zu sein oder sich damit auseinanderzusetzen, bedeutet ja nicht, eine Auseinandersetzung zu führen, die bedeutet, dass das Trauma verarbeitet werden kann. Häufig sind die ersten Ziele ja nicht, also Traumatherapie bedeutet ja nicht, man kommt total desolat dahin. Also da gibt es eben, es gibt dieses Stufenmodell, und das sehr beliebt ist und wahrscheinlich auch irgendwie ganz toll hilft, wenn man nicht komplex traumatisiert ist, dieses Drei-Stufen-Modell oder Drei-Phasen-Modell, in dem die Klientinnen erst stabilisiert werden, also ne, dass sie sich nicht mehr selbst verletzen müssen oder Süchte nicht mehr benötigt werden und all das, so eine allgemeine Stabilisierung stattfindet, dann kommt diese traumakonfrontative Geschichte und diese Auseinandersetzung damit, was passiert ist. Und dafür gibt es dann die ganzen tollen Verfahren. Und dann kommt die nächste Phase, die dann irgendwie bedeutet, dass die Leute versuchen zu kontextualisieren, was passiert ist, und ihr Leben zu integrieren und so weiter. Und das hat bei uns nie geklappt. Also man denkt, das ist so abschließbar, ne? Es gibt so, dann ist Phase 1 und dann ist Phase 2 und dann ist Phase 3. Und in unserem Leben war das irgendwie eher so, dass wir kein Gespür dafür hatten, sind wir jetzt stabil oder nicht. Wie geht's uns jetzt eigentlich gerade? Geht's uns gut? Unser Begriff von Sicherheit musste erst entwickelt werden. Wir mussten erst einen Begriff davon haben. Also klar, wir mussten auch erstmal noch erwachsen werden. Aber ich glaube auch, dass so eine bestimmte Selbstständigkeit zu entwickeln für viele Traumatisierte und gerade komplex Traumatisierte auch im Vordergrund stehen kann. Dass also ganz viele Dinge, bevor Stabilisierungsarbeit passieren kann, bevor Symptomarbeit passieren kann, ne? Du musst ja erstmal einen Begriff haben von so vielen Dingen. Und das wird als eigene Phase gar nicht so formuliert. Also ich glaube, dass es bei Leuten, die ein normales Leben hatten, TM, also so, die vielleicht auch schwerwiegende Ereignisse hatten, aber die keine Traumatisierung erlebt haben, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass die schon Begriffe dafür entwickelt haben, dass sie ein Vorher und ein Nachher haben, wenn sie dann eine Traumatisierung erleben. Und dieses Vorher und Nachher macht so einen Unterschied.
Ja, ne? Ich meine, da ist ja dann auch die Unterscheidung zwischen Mono und Mehrfachtrauma. Aber ich mochte gerade den Begriff Symptomarbeit. Weil, um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir, glaube ich, früher unter Stabilisierung immer vorgestellt, das ist ein Zustand ohne Symptome. Also, ne?
Also gesund.
Naja. Aber ja, naja, ja, irgendwie schon. Also so gesund im Rahmen von irgendwas. Als du jetzt gesagt hast, Symptomarbeit, dachte ich, ja, das ist aber was Eigenes, weil das heißt irgendwie nicht, ich arbeite nicht daran, stabil zu sein, sondern ich arbeite daran, mit bestimmten Symptomen umzugehen.
Aber du musst doch dafür stabil sein.
Och, naja gut, aber bin ich stabil, wenn ich akuten Flashback habe? Nein, bin ich nicht. Und trotzdem muss ich ja mit dem Symptom umgehen.
Ja.
Und gerade in diesen akuten Situationen finde ich am ehesten Möglichkeiten. Also nicht immer, aber aus diesen Situationen nehme ich ja Dinge mit oder, ne,
ja.
Wenn da was funktioniert hat, wende ich das viel eher an, als wenn ich irgendwo in einem Café gesessen habe und ein Buch gelesen. Falls es mal zu der Situation kommt, dann. Also, ich finde Symptomarbeit eigentlich ein ganz schönes Wort und ich glaube nicht, dass man dafür stabil sein muss. Also, es kann sein, dass man nach so einer Arbeit auch stabiler ist.
Ja.
Oder es ist vielleicht auch ein Ziel, aber eine Voraussetzung kann es ja eigentlich gar nicht sein.
Also für uns war es das, für manche Symptome ist es das auch nach wie vor. Es kommt vielleicht auch auf Symptome an, ne? Ob wir jetzt über dissoziative Symptome sprechen oder über so Nebengeschichten wie Süchte. Weil für uns ist zum Beispiel sehr klar, dass wir wir haben ja jetzt auch so viel abgenommen und das ist für uns total klar, so ein ganz klares Zeichen für, so ein Marker für, wir sind instabil. Wir haben Kontrollprobleme oder ne, im Innen arbeitet irgendwas daran, Kontrolle zu haben und das ist gerade wieder so ein Ding. Und da könnte man sagen, oh, dieses Symptom muss man doch unbedingt bearbeiten. Das ist nicht gut, wenn diese Person seit Jahren eine Essstörung kultiviert. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir sagen müssen, unsere innere Kommunikation ist aber noch nicht weiter. Wir kommunizieren noch sehr viel über Symptome. Es gibt da Ins in mir drin, die nicht anders ausdrücken können, dass sie Angst vor Kontrollverlust haben oder ne, dass bestimmte Dinge so wichtig sind, dass sie sich nur so ausdrücken. So das wäre dann für mich so der Anteil an Symptomarbeit, ne, dass man guckt, welches Innen steht dahinter, was braucht dieses Innen, welche Pflege und Wartung erfordert dieses Innen, damit dieses Symptom nicht so werden kann, also nicht so gebraucht wird, ne? Das ist bei so reaktiven. Ja, aber weißt du,
was spannend ist? Dass wir jetzt wieder, also selbst wir im Gespräch da sind, dass Symptomarbeit bedeutet, dass das Symptom weg ist am Ende.
Nee, das meinte ich gerade nicht.
Doch, letztlich schon.
Nee.
Weil ich.
Die Frage, also die Idee ist ja nicht, dass wenn ein Innen eine Essstörung nicht mehr braucht, dass die Essstörung weg ist. Zum Beispiel.
Ja, eben. Also, es kann ja auch alles Mögliche sein. Also, der Umgang mit dem Symptom muss ja nicht immer gleich heißen, es irgendwie in dem Moment wegzumachen oder, sondern eigentlich einfach nur damit umzugehen erstmal. Oder?
Ja, also entweder habe ich gerade den Faden verloren oder ich verstehe dich nicht.
Nein, es gab gerade einen kleinen Moment und da dachte ich, dass selbst wir im Gespräch sich das zwischendurch so anhört, als ob es immer darum ginge, die Dinge zu beseitigen.
Ach so.
Also ein Symptom loszuwerden und
naja, ich fände es schon sinnig, sich damit aus, also ne, da sind dann akute Situationen. Ich fände es schon sinnig, wenn sich ne, bei so schleichenden Sachen keine akute Situation entwickelt.
Nee, das sicherlich schon, aber der Titel entstand ja auch so ein Stück weit aus dem, manchmal halt doch dann eben erstmal umzugehen. Oder was heißt denn eigentlich mit einem Symptom umgehen? Also ich meine, nur weil ich jetzt erkenne, okay, wir haben gerade einen hoch derealisierten Zustand, heißt das ja nicht, dass ich den gerne beibehalten möchte.
Ja.
Aber vielleicht langsamer zu sein und zu schauen, erstmal, wie kann ich den Zustand, so wie er gerade ist, gut aushalten oder besser aushalten.
Mhm.
Ne? Ohne jetzt gleich da anzusetzen, wie kriege ich ihn weg.
Ja.
Sondern wie kann ich das jetzt erstmal aushalten, dass es so ist und viel kleinere Schritte eigentlich auch zu machen.
Ja.
Oder wenn sich das über Tage anhält, gibt es Dinge, die ich tun kann, um trotzdem, weiß ich nicht, ja, um trotzdem vielleicht Teile meines Alltags fortsetzen zu können. Irgendwie.
Ja.
Ne? Oder auch wenn du sagst, Essstörung, das kennen wir auch, dass jemand, dass wenn so Kontrollverluste gerade eine große Rolle spielen, dass einige versuchen, bestimmte Dinge zu kontrollieren, zum Beispiel auch Essen. Klar, das dann auch manchmal wahrzunehmen, erstmal einfach nur. Und sich vielleicht auf die Suche zu begeben. Nach demjenigen oder dem Auslöser oder der Ursache dafür.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Wobei da für uns auch immer so ein bisschen das Ding mit drin ist, dass wir schon, dass das für uns die Arbeit wäre, ne? Also das meinte ich mit Symptomarbeit vorhin, dass man dann irgendwie erstmal guckt. Und tatsächlich ist es so, dass wir diese Zustände nicht lange beibehalten wollen. Oder ich finde halt Symptome, ne? Symptom ist halt immer nur so ein Marker, es deutet ja auf was hin, so letztlich. Für uns ist halt wichtig, die nicht dass wir nicht sagen, ja, es geht uns jetzt scheiße, aber trotzdem können wir funktional sein, weil das genau, also, weil das die Logik ist von viele sein.
Ja, aber, ja. Ich glaube aber, wir sind gerade auf dem Weg dahin, dieses funktional sein, das können wir auch. Also, wir können hochfunktional sein, auch mit einer schweren Symptomatik im Hintergrund, die für andere vielleicht gar nicht so sichtbar wird dann.
Aber das war eher früher schon.
Das waren wir früher schon, das können wir nach wie vor gut, das haben wir auch gerade wieder gemacht und haben Dinge in der Zeit getan, die wir eigentlich mit der Symptomatik, also es war auch anstrengend, aber so, vielleicht.
Ist das denn vereinbar, ich glaube, mit so einem Pflegegedanken?
Ja, das ist die Frage, ob sich da bei uns nicht auch gerade wirklich was ändert. Weil Funktionalität ist das eine und das andere, was wir, glaube ich, gerade so ein bisschen entdecken, ist, Dinge trotzdem zu tun, aber gar nicht mit so einer Funktionalität, sondern mit so einer Idee, dass die vielleicht gerade, wenn wir sie schaffen würden zu tun, gut sein könnten. Wie zum Beispiel dann rauszugehen, gezielt. Obwohl wir
also dann wäre die Funktionalität, ich glaube, ich verstehe das Missverständnis. Dann wäre die Funktionalität in dem Sinne nicht zu funktionieren, wie man eben, ne, dann, dass man arbeitsfähig bleibt oder so, sondern genau, dass man funktioniert im Sinne von, ich schaffe es noch zu funktionieren und mir gut zu tun.
Ja, genau. So. Also das anders zu nutzen und das auch gar nicht dann, ne, nicht in dieser Funktionalität und Alltagsbewältigung zu sehen, sondern mehr, wenn wir das jetzt schaffen würden, damit trotzdem rauszugehen und spazieren zu gehen und wenn wir, was weiß ich, zu diesem Feldweg fahren und dort halt irgendwie dann einfach eine halbe Stunde laufen, dann könnte es sein, dass wir damit es auch schaffen, das Symptom ein Stück weit zu verringern oder ein besseres Körpergefühl zu bekommen. Und das ist eine Qualität, die zumindest für uns auch neu ist, ein Stück weit, glaube ich. Also wahrscheinlich haben wir das schon 5-mal irgendwie phasenweise irgendwie auch gehabt, aber jetzt gerade ist es was, was uns beschäftigt und was anders ist als eine Alltagsfunktionalität, um, was weiß ich, morgen früh arbeiten
gehen. Es ist auch eine selbstfürsorgliche, selbstannehmende, ja. Man nimmt sich selber ernst und man achtet seine Grenzen und man, ach, man tut sich Gutes. Oh, darf man das denn? Das ist eigentlich voll die harte Arbeit, das ist so viel schwerer und so viel, das ist, glaube ich, auch so ein Funktionslevel, dass das genau aus diesen Gründen bei uns auch ausgelagert ist. Also es gibt bei uns Ins, die das machen. Also es gibt bei uns Ins, die genau nur das tun und auch nur, sich nur genau dann einschalten, wenn wir genau diese Art des Funktionierens brauchen. Wo wo dann für uns immer eher so klar ist, okay, jetzt, wir können uns darauf verlassen, dass das passiert und so. Aber auch da wieder, ne, es wäre halt schön, wenn es dann nicht wieder immer so eine Akutsituation bräuchte und es wäre auch schön, wenn es sich kongruenter anfühlen würde im Innen und nicht immer so.
Ja, und ich glaube, für uns erschließt sich gerade eine Konkurrenz da drin. Weißt du? Ich überlege gerade, ob wir vielleicht irgendwie, weil wir immer so von, wir reden jetzt von Symptomen, von dem großen Paket Symptomen in dieser Kiste, ob wir noch mal gucken zusammen, ich weiß nicht, ob das interessant wäre, einfach wovon, also was meinen wir denn, ne? Also ja, die Realisation, aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Also welche Symptome sind denn da eigentlich alle so? Oder macht das keinen Sinn, sich das noch mal anzugucken?
Ja, dann müsst ihr ein Beispiel sagen, was denn so bei euch noch so drin ist, außer, naja, so die die 3Ds, depersonalisieren, derealisieren, dekompensieren.
Ja, von davon haben wir sicherlich einiges in unserer Traumasymptomkiste. Flashbacks in verschiedenen Varianten. Wir haben ganz viel mit Geruchssachen zu tun. Also, ne, dass wir irgendwie.
Also so als Pseudohalluzinationen oder?
Ja, gute Frage. Dass wir Gerüche wahrnehmen, die sicherlich gerade nicht die nicht da sind einfach. Ja. Oder, also ich glaube weniger, dass uns Gerüche triggern, sondern wirklich eher, dass wir Dinge riechen.
Also fragmentiertes Erinnern dann
so. Ja, das ist für uns ein ziemliches Problem, weil das auch so, das ist so diffus manchmal auch, oder ne? Man bemerkt das immer erst gar nicht. bis man halt irgendwann mitbekommt, dass man einfach einen Geruch hat, der nicht passt oder der, wenn man dann mal guckt, nicht gerade nicht passt. Mhm. Gerade mal überlegen, Symptome, es gibt so viele, gut, wir haben irgendwie diverse Ängste in verschiedenen Ausprägungen. Dass mit den Gerüchen fällt uns halt ein, weil das was sehr, also für uns was sehr Wiederkehrendes und Eindrückliches ist. Und tatsächlich was, wo wir uns in Pflege und Wartung üben müssen.
Also, dass ihr die Symptome bemerkt, oder?
Dass wir es bemerken und dass wir irgendwie damit umgehen, das haben wir auch schon recht lange. Also, wir achten zum Beispiel darauf, dass wir jeden Tag frische Kleidung anziehen, um immer voraussetzen zu können, dass Kleidung nicht so riecht, wie wir das vielleicht gerade wahrnehmen. Mhm. Uns ist das auch wichtig, regelmäßig uns zu waschen und auch irgendwie bestimmte, also Seifen oder bestimmte Gerüche zu benutzen, um einfach, das hat so mit eigenem Körpergeruch zu tun, damit wir halt auch da immer diese Sicherheit haben. Mhm. Ne, das kann so nicht sein. Wir haben eigentlich fast immer in irgendeiner Tasche irgendwas Pfefferminzartiges oder so, weil wir halt festgestellt haben, dass das manchmal hilft, das zu korrigieren, die Geruchswahrnehmung zu korrigieren. Oder auch, ja, manchmal dann halt ein Fenster zu schließen, wohl wissend, dass der Geruch nicht von draußen kommt.
Ja.
Aber für uns diese Handlung durchzuführen, das Fenster jetzt zuzumachen, einfach weil es für uns, wir haben das Bedürfnis.
Weil es geht.
Und genau, uns das zu erlauben. Gut, dann machen wir jetzt das Fenster zu.
Ja.
Und dann ist der Geruch vielleicht immer noch da, aber dann können wir einen Schritt weitergehen.
Ja.
Ja, oder ja. Also das so, also das ist so ein Symptom, an dem man das, glaube ich, auch so ein bisschen sieht, was wir mit Pflege und Wartung meinen, weil dass da irgendwie noch mehr ist und dass da eine Traumabearbeitung vielleicht auch noch anstünde oder rauszufinden, was sind das wirklich für Gerüche oder so. Und um das geht's uns alles in dem Moment gar nicht, sondern eben den anderen Umgang zu finden damit. Weiß ich nicht, fällt dir ein einzelnes Symptom ein, wo du auch sagen würdest, okay, da ist Pflege und Wartung so ein Thema?
Ja, wir haben das jetzt halt rausgefunden, dass wir dass wir sehr verinnerlicht haben, dass unsere Wahrnehmung Quatsch ist. Also das ist so was, wo wir schon gar nicht mehr, also ich weiß nicht so genau, ob der Unterschied so, also für uns war, ist der irgendwie sehr klar geworden, dass wir ganz lange für total absurde Dinge oder in Form von Beschimpfung immer wieder Täter und Projekte gemerkt haben, wenn es darum ging, dass wir bestimmte Dinge wollten oder tun wollten und die immer so angegangen sind, das darfst du nicht. Also immer sehr konkret und immer so, weißt du, so für allen möglichen Scheiß gab es so diese Faust in die Fresse, mach das nicht oder stopp oder irgendwie so. Und es war immer sehr klar, okay, da ist ein Täter im Projekt. Ja, arbeiten wir später mal dran, weil wir immer an allem später arbeiten. Und das war jetzt aber irgendwie sowas, oder das ist jetzt gerade sowas, wo wir merken, für bestimmte Anti-Wahrheiten braucht es bei uns irgendwie nicht mal mehr ein spezifisches Täterintrojekt, sondern das ist schon, also das ist einfach in uns drin, die Annahme, dass wenn wir irgendwas wahrnehmen, dass der Rest, dass alle anderen das nicht merken. Und dass es deswegen Quatsch ist, weil man das nicht teilen kann, weil man bestimmte Wahrnehmungsqualitäten nicht teilen kann. Und es ist jetzt halt irgendwie durch die zusätzliche Diagnose und durch die Auseinandersetzung damit und dieses Merken, doch, es gibt durchaus Menschen, die genau das auch kennen, ist es nochmal ein anderer Zugang geworden. Und dadurch ist so ein Bewusstsein oder so eine Reflexion an der Stelle passiert, dass wir die ganze Zeit, egal worum es geht, als allererstes immer erstmal denken, ach, was ich denke, ist Quatsch. Oder was ich gerade wahrnehme, ist Quatsch. Das wird dann immer sofort weggewischt und ersetzt durch Dinge, die andere Leute denken oder glauben oder meinen oder Naturgesetze oder eine Zeitung, also so durch diese eine kognitive Ebene, die nicht auf dem basiert, was wir wahrnehmen oder was wir subjektiv empfinden, sondern immer sucht sich immer eine sogenannte objektive äußere Wahrheit. Und das ist irgendwie was, wo schon gar nicht mehr, wie gesagt, wo schon gar nicht mehr so ganz offensichtlich ein Täterintrojekt steht, sondern einfach so ein natürlicher, so wie rein, weißt du?
Ja, ich überlege gerade, ist das für euch was, was entstanden ist, aber aus Tätersachen raus? Also, dass euch das letztlich auch so beigebracht wurde, eure Wahrnehmung so zu misstrauen, oder eher in späterer Folge nochmal?
Ja, ich glaube, dass das, du meinst, ob jemand sich vorgenommen hat und gesagt hat, so, also, es wäre gut für mich oder ich könnte dieses Opfer für mich gefügig machen, wenn ich ihm beibringe, dass es das und das glaubt, so? Oder?
Ja, also bei uns war das so. Also wir haben gelernt, dass wir unsere Wahrnehmung überhaupt nicht vertrauen dürfen. Also dass wir die auch überhaupt nicht anerkennen dürfen oder so.
Ja, ich weiß also nicht, das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass mir ein Lehrer oder eine Frau, dass mir Betreuerinnen und auch Psychotherapeutinnen und Ärztinnen aus ganz anderen Intentionen genau das beigebracht haben. Es ist ja irgendwie immer, ne, die... Also ich glaube, vom wenn man jetzt mal beibringen als Lerninhalt sieht, ist das sowohl als auch bei uns irgendwie. Also ich glaube, das ist der Grund, weshalb wir da kein Täterintrojekt haben. Dass wir bei vielen anderen Lerninhalten sehr wohl merken, ah, das ist ein Täterintrojekt oder ah, das ist so aus einer bestimmten Ecke, wir nennen sie die Dunkelbunten irgendwie, ne, dass das so... wo man dann schon weiß, ah, die haben ganz sicher irgendwas mit zu tun. Fuchtel. Also, ne, das, so klar ist das nicht mehr. Aber die Entwicklung in Richtung Pflege und Warte geht an der Stelle nicht, sich das zu erlauben. Oder plötzlich jetzt, weil wir herausgefunden haben, dass wir da diesen Mechanismus laufen haben, zu sagen, so, das machen wir jetzt nicht mehr. Sondern, dass wir irgendwie sowas haben von, okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir da eigentlich wahrnehmen. Und nochmal irgendwie genau hingucken, was eigentlich, also es ist irgendwie nochmal so ein Entschluss, nochmal genauer hinzugucken und nicht so dieses gleich wegwischen und einfach so drauf losmachen. Und ich merke, dass das so ganz viele Barrieren abnimmt, um sich wirklich zu kümmern, um sich wirklich das Zimmer abzudunkeln, wenn die Sonne reinscheint und man eigentlich überhaupt schon nur noch blind tippt und gar nicht mehr wirklich ich habe mein Büro abgedunkelt und ich habe deswegen heute noch 3 Arbeitsstunden mehr für mich gesichert als noch vor ein paar Monaten. Ne, so eine Sachen wie, ich habe mich geschont und habe und merke, ich kann jetzt das und das mehr machen oder bin weniger belastet allgemein. Also so, das ist irgendwie so ein so eine Entwicklung, die da passiert. Und, ne, das ist das, was ich vorhin meinte am Anfang. Von Traumatherapie steht so ganz oft erstmal ein Begriff davon zu kriegen, was man eigentlich kann. Oder, ne, was, dass man sicher darin wird, sich gut zu versorgen oder
irgendwie so. Ich merke aber auch, ich finde, dass es, bei uns wird das immer individueller.
Also für darauf euch zu gucken, individuell, oder?
Ja, für uns selber auch zu gucken und nicht mehr dieses Angeleitete und dieses per Lehrbuch und Therapeut Angeleitete. Also ich glaube, vielleicht ist das auch, dass man am Anfang irgendwie so eine Vielfalt an Symptomatik hat, dass man quasi mit den Spitzen davon tatsächlich ja auch relativ weit kommt mit diesen ganzen Anleitungen und so. Und erst viel später dahin kommt, ne, sich nochmal selber auch zu fragen, ist das jetzt ein Symptom, ist das eine Macke oder ist das normal? So, und ist das auch wichtig? Also, ne, ist ja auch so ein Punkt, ist das jetzt eigentlich wichtig? Ist, ob das jetzt ein Symptom ist oder ob das nur eine Macke von mir ist oder ob das, ne, vielleicht ist das auch normal, dass man irgendwas so und so empfindet.
Ja, das meine ich mit diesem Begriffe kriegen.
Genau, Begriffe kriegen, aber auch so, ja, auch so individuelle Inhalte dafür zu finden. Ja. Ist eine Geräuschempfindlichkeit ein Symptom oder ist das jetzt irgendwie einfach meine persönliche, individuelle, ne?
Ja.
Dass ich vielleicht laute Geräusche nicht, wie auch immer. Ja. Und der andere Schritt dann irgendwie einfach auch zu sagen, okay, wenn es Dinge gibt, die mich behindern, die mich stören, die mich beeindrucken, die dafür zu führen, dass es mir nicht gut geht, Ja, dann kümmere ich mich halt um die. So. Ich bin halt, es ist immer, ich glaube, es ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung auch, weil einerseits so dieses, ne, der Blick dahin, ist immer alles Symptom oder ist, wie viel davon ist vielleicht auch einfach wirklich Individuum und subjektives,
ja,
Empfinden. Aber andererseits halt ja auch sagen zu müssen, ne, na, es ist halt auch schon, also ne, es gibt einfach eine Traumasymptomatik und die ist auch nicht ohne. Mhm. Und die kann man halt nicht beiseite stellen und immer nur alle, von allem sagen, das ist jetzt halt meine persönliche Macke. Es geht halt letztlich, ne, es geht halt letztlich auch nicht, also.
Das ist immer so, dass er, was du gerade sagtest, dazu fiel mir ein, dieses Drama von Menschen mit Psychosomatik, dass die den Kopf unter den Arm haben können und ein gebrochenes Bein haben können und vor manchen Ärztinnen stehen und sagen, die dann sagen, das haben sie sich selbst beigebracht. Oder, mhm, ne, oder die Leute, die, ne, da fällt mir eine Geschichte ein von einer Frau, die hatte Tumore im Bauch und die Ärzte haben ihr ewig lange gesagt, sie hätte nur psychosomatische Bauchschmerzen und sie musste wirklich darum kämpfen, behandelt zu werden wie jemand, der eine physische Veränderung hat, die nicht Ausdruck von irgendwelchen seelischen Problemen war, sondern einfach, ne, ein Symptom oder ein Marker auf bestimmte körperliche Veränderungen und ungute Veränderungen waren.
Mhm.
Und daneben gleichzeitig aber auch wieder, ne, wenn man dann solche körperlichen Geschichten hat, wie unsere Herzgeschichte, wo wir dann jetzt immer denken, wenn wir jetzt Herzrasen haben, denken wir immer, ach, das ist nur diese Herzmacke. Mhm. In Wahrheit habe ich gar keine Angst. Das ist keine Panikattacke, das ist nur mein komisches Herz. Das torkelt jetzt gerade ein bisschen durch meine Brust und dann ist schon wieder gut. Und einerseits ist das eigentlich total gut, weil wir uns dann nicht noch weiter reinsteigern in die Angst, die wir dann haben, die wir meistens dann doch irgendwie haben. Aber der Umgang damit ist dann nicht wieder darüber definiert, ne, habe ich jetzt wirklich was oder nicht? Aber das ist mir gerade eingefallen.
Ja. Yeah. Ja, das ist ja auch bei Kindern irgendwie, da fällt einem das so viel leichter, wenn das halt kommt und sagt, das tut total weh, ich brauche jetzt ein Pflaster.
Ja.
Ne, dann geht man als Erwachsener im besten Fall an seine Kommode, holt dann buntes Pflaster raus.
Fertig.
Und klebt es halt da drauf, egal ob da irgendwie, ja, was zu sehen ist oder das Blut runterläuft, ja, letztlich. Ne? Da fällt einem das irgendwie leicht. Aber für sich selber fragt man sich noch fünfmal, ist das jetzt was ich irgendwie, ne, wo ich mich jetzt drum kümmern muss.
Ja, und ich meine, wir reden
statt
ja
halt einfach ein Pflaster drauf zu kleben.
Weißt du, wir reden ja jetzt auch gerade so über Symptome, ne? Aber weißt du, was mir da gerade auch einfällt, sind halt Innenkinder und Innenkindersachen. So, wo ich eigentlich, ne, also ich glaube auch, dass viele erwachsene Menschen, die nicht viele sind, ihre Momente haben von, oh, aber ich will auf den Arm. Und wenn ich das habe, denke ich, oh, es ist nur ein Innenkind. Also, weißt du, wie, also, ja, weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, dass man der eigene Anspruch zu differenzieren, ob das jetzt ein erwachsenes Bedürfnis ist, ja, oder ein eher Kinderinnenbedürfnis, manchmal wahrscheinlich über das hinausgeht, wo auch manch anderer einfach sagt, okay, dann bin ich halt jetzt irgendwie, ne, dann ist mein inneres Kind jetzt am Start und dann will ich jetzt hier irgendwie.
Ja. Und ich denke,
dass das damit wahrscheinlich extra schwer macht.
Ja, du, und ich glaube aber auch wirklich, dass das so ein bisschen, dass diese ganze Geschichte, die man dann, ne, machen sie sich innere Helfer und die und der innere Kindergarten und
oh Gott.
Weiß ich, das hätte ich neulich erst in einem Forum gelesen und so gelacht, ja, weil, ne, die müssen, es muss auch eine innere Schule geben, weil die brauchen ja Tagesstruktur und frische Luft, die Innenkinder. Und ich, das ist halt genau das, ne, man, jeder durch diese, ich weiß auch nicht, das sind so komische Multimythen, da mit reinspielen und diese Vermatschung mit imaginären, also Imaginationstechniken, die dann ganz schnell dazu verleiten, so eine innere Parallelwelt aufzubauen, in der alles huschig, mhm, und flauschig und super toll ist, während man, gerade wenn man am Anfang steht und noch überhaupt nicht so dran ist an diesem Gefühl von, was ist Sicherheit und woran erkenne ich Geborgenheit und welches Gefühl, auf welchen Impuls im Innen muss ich eigentlich achten, damit ich weiß, ah, okay, jetzt ist geborgen, jetzt ist sicher. Gerade dann, mhm, kann das auch schnell mal so werden wie so ein Eskapismus. Also ich kenne ganz viele, die in viele sind und die nach so ein, zwei Therapiejahren voll da so reinrutschen, weil weil man sich da darauf konzentriert, möglichst viele Imaginationen aufzubauen und die immer wieder anzuwenden, anstatt zu gucken, wie kann auch das Außen so ein Teil werden, ne? Wie kann mein Außen ein sicherer Ort sein? Wie können meine zwischenmenschlichen Begegnungen im Alltag geborgene Situationen sein oder Situationen, ne?
Ja, ja, ich glaube, Imagination ist, verleitet manchmal dazu, so Innenwelten zu bauen.
Ja.
Dachte ich gerade auch, als du es gesagt hast nochmal. Ich glaube, es gibt Situationen, da kann das total hilfreich sein,
ja,
über so eine Imagination vielleicht mit einer Situation auch umzugehen oder auch vielleicht innen was herzustellen. Aber
für einen Moment, ja, oder für eine Annäherung ist das, finde ich, glaube ich, auch total gut. Also so haben wir das auch gelernt, aber bei uns festgestellt, aber wenn ich jetzt halt mal so gucke, ne, letztlich arbeiten wir in der Traumatherapie mit unserer Therapeutin nie auf diese Art. Das ist so, sie, dass wir für uns irgendwie gemerkt haben vor ein paar Monaten, dass der Raum, der mit der Therapeutin drin, unser sicherer Ort im Außen ist.
Mhm.
Dass wir dort nochmal eine ganz andere Art von innerer Kommunikation haben und sich manchmal auch die Kommunikation mit der Therapeutin anfühlt wie eine Art innerer Kommunikation. Und ich dann merke, dass sie sehr zur Brücke wird, ne, dass ich erzähle ihr etwas und ein anderes Innen erzählt etwas und sie gibt es jeweils weiter, so lange, bis es eben auch von alleine klappt. Denn die Stunden sind dann oft so aufgebaut, dass ich etwas erzähle. Ich weiß, ich krieg so diese Anstands 5 Minuten von Ankommen, sich orientieren und dann geht's um Dinge. Ich fall auseinander, jemand anders erzählt ihr was und irgendwann später kriege ich das dann auch mit und merke, ah, das war dieses Innen da gerade. Ah, dieses Gefühl merke ich mir mal für diesen und jenen Inhalt. Und so entsteht dann diese Kommunikation.
Mhm.
Und das hat, also diese Vorgehensweise hat für uns ersetzt, uns vorstellen zu müssen, wie sich der sichere Ort für uns anfühlen kann oder der geborgene Rahmen oder irgendwie so, weil wir so ein Gefühl von Sicherheit, wir haben Angst davor gehabt, dass wir uns einen sicheren, weißt du, so eine Art inneres Fort Knox bilden und dann den Weg nicht mehr rausfinden. Dass wir uns da so reinverrennen in so eine Idee oder dass wir uns verlassen auf Fantasien und nicht auf die Realität.
Ja.
Und dadurch, dass wir das jetzt in der Therapie haben oder in diesem Setting, das wir da haben, das ist ja relativ sicher. Das ist gesetzlich gesichert. Unsere Therapeutin darf uns nicht wehtun. Es ist moralisch gesichert. Sie darf uns moralisch nicht wehtun. Es ist physisch. Wir kennen jetzt irgendwie nach 3,5 Jahren alle körperlichen Behinderungen unserer Therapeutin. Das heißt, wir wissen, wie wir ihr auch körperlich, wie wir uns vor ihr schützen können. Also es ist jetzt irgendwie so, dass wir uns total sicher fühlen, weil wir da jetzt schon so lange sind und weil das einfach auf ganz vielen Ebenen so ein gesicherter Ort ist. Wenn wir uns jetzt in irgendwas Komisches verrennen und irgendwie die Kontrolle verlieren, dann wird sie uns das mitteilen. So.
Ja, ich glaube, ne, ich glaube, das, worauf du hinaus willst, ist ja diese Unterscheidung zwischen reiner Imagination und auch erfahrener, also dass man Dinge einfach auch erfahren muss und die in der Imagination nicht unbedingt erfahren kann.
Genau.
Ich glaube, wir kennen auch beides. Ich glaube, es gibt für uns, also wir haben mitunter auch mit der Therapeutin letztlich die Erfahrung gemacht, es gibt kleine Handlungen, die passieren tatsächlich imaginativ, die sind tatsächlich aber hilfreich. Die können wir irgendwie übersetzen oder die können wir da einbauen. Aber grundsätzlich finden wir so große Imagination. Es gibt, glaube ich, auch, wenn wir uns bewusst sind, das ist gerade eine Vorstellung, die hilfreich, also weiß ich nicht, bei uns gibt es so eine Vorstellung, das haben wir auch mal mit jemandem erarbeitet, so eine Kutsche. Und wenn was sehr schwierig ist, dann kann man in diese Kutsche einsteigen und dann fährt die einfach ein Stück des Weges. So, das haben wir sind noch nie Kutsche gefahren. Aber das ist für uns zum Beispiel eine Imagination, die funktioniert.
Ja.
Die hat aber auch nicht den Anspruch des Absoluten,
ja,
sondern da ist uns klar, das nutzen wir gerade, um für uns irgendwie so einen Atemanhalt, bloß nicht mehr weitergehen Moment irgendwie zu schaffen. Oder wir haben auch so ein Bild von Brücken, was wir mal geschaffen haben, wo wir quasi im Kopf ein Stück nach vorne denken, um uns dann vielleicht real auch wieder weiter bewegen zu können oder so, oder durch eine Zeit, nur durch eine bestimmte Zeit bewegen zu können oder so.
Das nennen wir Impulsimaginationen, das haben wir auch. Und damit können wir auch gut arbeiten. Aber wir haben auch so eine Unterscheidung in die großen Imaginationen, von denen man erstmal einen Begriff haben muss. Das sind dann so Sachen wie der geborgene Ort, der sichere Garten, blablabla, also dieser ganze, so Sicherheit, Geborgenheit, zur Ruhe finden, sich geklärt fühlen. Also sehr viele so eine Sinnesgeschichten die mussten wir erstmal echt haben. Also wir mussten die direkt erstmal irgendwie haben, weil jetzt, ich habe das ja jetzt in der Klinik gelernt oder gemerkt, das wird ist irgendwie mehrmals in der Woche so eine angeleitete Imaginationsgeschichte. Und ich habe gemerkt, dass wir, als wir das erste Mal da waren, konnten wir uns noch nicht mal genug konzentrieren, um zuzuhören, was sie da vorlesen. Und jetzt waren 10 Jahre um und wir konnten das aushalten, da zu sitzen. Wir konnten das aushalten, zuzuhören. Wir hatten Konzentration von Anfang bis Ende. Wir hatten die Möglichkeit zu merken, okay, jetzt wäre ein Anker gut und jetzt eher nicht. Wo ist mein Platz? Wo sitzen wir gut? Also schon diese ganze Vorarbeit, ne? Die konnten wir damals noch gar nicht leisten. Und jetzt haben wir das schon, haben wir so eine Übung da drin, dass, also, ne, es ist schon so ritualisiert, okay, das und das und das braucht alles, brauchen wir alles, um uns gut darauf zu konzentrieren zu können. Und dann war diese sichere Ortgeschichte und es war wirklich so ein Moment von, ich kann mich an dieses Gefühl von Sichersein erinnern und das nochmal anzapfen und nochmal anders nach innen bringen als vor 10 Jahren. Aber wir, ne, ich weiß, dass wir in den 10 Jahren ganz viele Erfahrungen gemacht haben von, es ist gut, einen Anker zu haben, es ist gut, einen Platz zu haben, der passt, ne, alles, was ich vorhin gesagt hatte. So diese ganzen Erfahrungen vorher mussten wir erstmal ganz konkret machen.
Ja, ich glaube auch, dass man den Nutzen dieser Übung, dass der sich vielleicht sogar verändert, ne? Dass am Anfang war das ja auch so, da erzählt jemand eine Möglichkeit, die es vielleicht gäbe. Es gäbe die Möglichkeit, einen sicheren Ort sich zu schaffen. Mhm. Aha. Also so, ne? Also ich glaube, vielleicht, ne, muss man da immer auch gucken, wofür nutzt man diese Übung gerade bei diesen Imaginationssachen oder so. Ich glaube, man muss ja jetzt sich wahrscheinlich bei allem immer schauen, was ist das Ziel, also welche Form der Wartung und Pflege steht hier eigentlich gerade an.
Ja, man muss ein Bewusstsein dafür haben. Ne? Also was wäre jetzt gut?
Ja, wo machen wir jetzt weiter? Ich habe gerade überlegt, ob man nochmal weitermacht. Was kann man mit Symptomen eigentlich noch alles so machen?
Ich habe gerade,
wenn man sie nicht abschalten kann.
Ich habe gerade gedacht, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass wir so ein DIY-YouTube-Videos machen. Und jetzt kommt, was du noch aus deiner Traumakiste machen kannst. Wie gefällt dir dieser Anhänger? Dieser hübsche Bilderrahmen. Ich weiß nicht, manche Symptome sind ja auch ein Skill. Also was wir halt schnell haben, ist so ein Drüberkommen, so ein Hyperarousal. Und ich weiß, dass wir den häufig nutzen. Dass wir den Hyperarousal nutzen, um überhaupt durch den Supermarkt zu kommen, weil wir sehr an sind dann. Das ist dann häufig so, ne, wenn wir die Kopfhörer noch drin haben oder Oropax tragen direkt, dann schaffen wir das in 10 Minuten dadurch und haben alles im Rucksack und dann können wir noch irgendwie schnell staubsaugen und schnell aufräumen und ne? So, und das ist es dann wert, weil wir dann haben wir ja nichts mehr zu tun und dann können wir auch auseinanderfallen. Das ist ja nicht so schlimm. Aber ich weiß, dass das so, ne, dass viel Energie haben, egal wo sie jetzt gerade herkommt, bei uns, da, ich weiß nicht, ist das eine konstruktive Nutzung von, ja, wenn man jetzt gerade schon mal eine Pestbeule hat, dann kann man daraus auch einen Impfstoff machen. Ich weiß nicht, also keine Ahnung.
Ich glaube schon ein Stück weit. Also wir wissen zum Beispiel, wenn wir bestimmte Formen von Angst haben, kriegen wir so Aufräumanfälle, die eigentlich nur dazu dienen, gerade irgendwie sich zu beschäftigen. Und dann denken wir manchmal auch, hey gut, ne, dann ist das jetzt, dann räumen wir halt jetzt auf, dann ist es bei uns echt aufgeräumt. Ja. Gutes Anzeichen dafür, dass wir gerade mit einem sehr spezifischen Symptom kämpfen. Ja. Gut, dann, ne, also geht ja auch, ist vielleicht auch, also wo wir manchmal auch, ja, denken, ja gut,
ne, das ist wie mit der Essstörung das halt vorhin, jetzt. Ne? Das ist dann so, ja, okay, es ist nicht super, aber es ist dann halt jetzt gerade gut dafür, ne?
Ja.
Also sowas kenne ich auch und ich weiß immer nicht so genau, es gibt ja auch dieses, ich komme da halt nicht so dran, aber es gibt Leute, die von sich behaupten, dass sie viele sind und die dann sowas sagen wie, naja, und wenn ich es nicht mehr aushalte, dann schicke ich halt XY nach vorne und dann wird das schon, dann macht das dann. Ich weiß, also ich bin da noch so gespalten. wir können das nicht. Wir können uns nicht vornehmen. Ah, ich bin überfordert, jetzt kommt XY. Ich nehme mir das jetzt vor. Wir können das nicht so steuern. Und wir können das auch nicht so gezielt einsetzen. Wir können uns nicht vornehmen, Also fragt unsere Therapeutin oder sie fragt es zum Glück nicht mehr so, aber Ganz am Anfang war das oft so, ja, wer kann das denn für sie übernehmen? Und das klingt immer so, ja, sie sind doch viele, dann können sie sich auch abwechseln.
Ja, so. Das klingt immer nach einer sehr einfachen, guten Lösung.
Ja, und ich kann diesen Gedanken nachvollziehen, weil das ja häufig am Ende auch so passiert. Dass dann ich überfordert bin im Alltag mit einer bestimmten Situation. Das Problem ist aber, wann immer ich verschwinde, verschwinde ich in Todesangst. Und das ist immer, ich weiß dann immer nicht so genau, ist es Kränkung oder was habe ich da eigentlich für ein Gefühl. Aber es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, man sieht nicht, dass die Anwesenheit des einen Inns, das gerade total produktiv und konstruktiv und super stabil durch eine Situation geht und uns und vielleicht was total Tolles macht oder Wertvolles macht oder uns gerade den Arsch rettet, dass das bedeutet, dass hinter diesem Innen die Hölle los ist und dass es mir total schlecht geht oder dass ich die Kontrolle verloren habe, dass mir Zeit fehlt. Das ist immer so ein bisschen, das finde ich dabei nicht so gesehen und das finde ich an dieser Idee eben so, gerade wenn man das so vertritt, ne, finde ich das sehr gefährlich und schwierig und auch so ein bisschen, naja, ich weiß nicht so genau, wie man das jetzt nennen könnte, aber es ist so ein bisschen nicht würdigend, was für ein schwieriger Reflex dahinter steht, hinter so einem Wechsel zum Beispiel.
Ja, naja, es wird halt ja auch ein alter Mechanismus genutzt, finde ich. Also es war, ne, weil früher jemand was nicht mehr, also das viele sein ist ja entstanden aus einer Unaushaltbarkeit und einem Abspalten und einem Wechsel gezielt oder provoziert oder nicht, aber und ich, also wir finden das auch, wir haben da auch ein, ne, wir finden es auch schwierig, so dieses Jahr könnte dann vielleicht, ne, ich finde es manchmal schon nachvollziehbar, dass man das nutzt. Wir können das aktiv auch nicht so gut. Also zu sagen, hier irgendwie, ich kriege das hier nicht geregelt, könnte mal. Schwierig. Also wir zweifeln dann auch manchmal, weil wenn dann einer die Mohrmaschine auf den Tisch legt, ist das Bild ganz schnell angehangen. Aber ja, das ist ein schwieriges Thema.
Also wir können das, also wenn wir jetzt gerade dran sind, ne, man geht, das funktioniert schon, wenn wir eine Planbarkeit haben, wenn wir irgendwie, ne, wenn wir wissen zum Beispiel, wir haben einen Workshop oder da ist ein Vortrag oder so und es geht um das und das Thema und das wird irgendwie, es wird schwierig und wir gehen auch an eigene Erfahrungen oder so, dann funktioniert es insofern und ist auch hilfreich, dass wir eben so spalten können. Also, ne, wir könnten keine einzige Veranstaltung zum Thema Gewalt oder Gewaltfolgen oder viele sein oder bla 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 besuchen, wenn wir nicht so spalten könnten oder wenn Dinge nicht so abgespalten wären. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre und irgendwie ist es jetzt so ein bisschen so ein eigener Mechanismus, dass gar nicht die Spaltung nötig ist, sondern dass es irgendwie einfach so klar ist, okay, ich gehe dahin und wir sprechen über ein schwieriges Thema, aber dass ich so beides schaffe. Also, dass ich das zum einen schaffe, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren und auf das, was ich vermitteln möchte, auf die Menschen, die da mit mir in Kontakt treten, dass ich andererseits aber auch den Blick nach innen behalte und irgendwie dann schon auch merke, okay, wir müssen jetzt gerade mal raus, wir brauchen ein bisschen mehr Luft und das ist gerade alles ein bisschen viel. Also, das ist sowas, von dem ich heute sagen würde, okay, es ist gut, dass wir spalten können und dass wir so gespalten sind, dass es alles so auseinander ist und dass ich auch weiß, was ich machen muss, damit ich noch mehr dissoziiere und einfach nur noch durchziehen kann. Das ist gerade so für Rückfahrten, ist das auch gut, wenn wir dann irgendwie lange mit der Bahn nach Hause fahren müssen und das ist dann irgendwie nachts oder so und am besten konnten wir nackt nicht mitnehmen, dass wir dann so klar haben, okay, ich muss das und das machen und dann kommt ein anderes Innen nach vorne oder ich mache jetzt das und das. Und ich kriege mich selber besser reguliert.
Ja, ich finde aber, ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, es dem System, ich benutze an dem Stelle auch echt bewusst das Wort, dem System überlassen, in sich so zu funktionieren, weißt du? So nach, ne, so wie, also einfach eben wie ein lebendig, wie ein Organismus. Oder diese Idee von außen, ne, Fingerschnipp, jetzt mach mal, du kannst doch, einer von euch kann doch. Ich weiß nicht, ich finde das auch gerade ein schwieriges Thema, weil manchmal ist das schon noch gut, wir erlauben. Das hat, glaube ich, auch für uns viel mit Vertrauen zu tun. Es gibt Menschen, denen wir das erlauben und wo wir das auch sehr okay finden. Oder es gibt eigentlich nur eine Person.
Was sehr okay
weil finden, wir das,
wenn ihr, also was okay finden, wenn sie euch das sagt, wenn es doch oder ihr könnt doch oder so?
Ja, wenn sie quasi sehr direkt dazu auffordert, dass jemand anders da ist. Mhm. Um zum Beispiel, weiß ich nicht, den Weg nach der Therapie nach Hause zu bewältigen.
Lass mich raten, das ist eure Therapeutin.
Ja.
Das ist bei uns auch so. Sie ist auch die Einzige.
Da haben wir ein anderes Verhältnis zu, aber ich glaube, wenn, ne, ansonsten haben wir da ein zwiespältiges Verhältnis dazu, das dürfte halt jemand anders so auch nicht und wir würden uns da auch sehr zur Wehr setzen.
Das ist aber auch.
Ich glaube, das hat aber auch was.
Ja.
Ja.
Das hat auch was damit zu tun, dass klar ist, weshalb eure Therapeutin das fordert. Ne? Sie fordert das nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Sicherheit für euch.
Ja, genau.
Ja. Das ist auch sowas, zu merken, weshalb eine andere Person sowas einfordert, ist für uns auch ein wichtiger Teil von Umgang und Pflege, von Wartung und Pflege. Mhm. Weil auch das eine dieser Erlebensqualitäten ist, die wir erstmal lernen mussten oder für die wir erstmal einen Begriff haben mussten, weil wir nicht so leicht abrufen können, wann und wie unsere Grenzen gut behandelt wurden, sondern immer eher die Erfahrung gemacht haben, wie man da drüber latschen kann und da, dass die Grenzen nichts wert sind oder so. Und die Therapie war dann, auch das ist wieder so, ne, das wird immer so nebenher beschrieben, ja, bindungsorientierte Therapie und sorgsamer Umgang und bla bla bla. Ein wichtiger Teil der Traumatherapie war für uns aber eben auch zu merken, dass eine Person auf eine Art mit uns umgehen kann, wie es unsere Therapeutin eben tut. Rücksichtsvoll, respektvoll, vorsichtig und so weiter und so fort. Also, dass das auch geht, war da die, also, ne, war da der neue Lerninhalt und ist etwas, was wir auch angefangen haben nachzuahmen. Also, manchmal muss uns die Therapeutin dann noch dazu anstoßen, wenn wir sie anrufen, weil wir Not haben oder so, uns daran erinnern, dass wir das auch können, weil wir das schon von ihr oft gesehen haben oder so. Oder mit ihr erlebt haben. Jetzt ist es halt etabliert und jetzt ist es so ein richtiges, ja, jetzt ist es so ein Skill fast. So, weißt du, dass wir das können.
Mhm.
Auch das spricht halt dann wieder gegen sowas wie die Phasenmodelle, weißt du? Einmal einfahren, stabilisieren, auseinanderpflücken und dann sortiert sich das wieder schon von selbst.
Wie gesagt, da denke ich tatsächlich, man kann solche Modelle benutzen, um vielleicht eine einzelne Situation mal anzuschauen oder ne, das vielleicht irgendwie versuchen zu übertragen, aber es hieße ja nicht komplex, wenn es nicht komplex wäre.
Ja, wobei auch Monotraumatisierungen komplex sein können, aber der Unterschied ist halt, dass die Leute einen Begriff davon haben, wie es vorher war. Also ne, ich finde es ganz wichtig, sich darüber klar zu sein, dass das was ist, was bei Menschen, die viele sind oder bei Menschen, die, ne, gerade schon, wenn man von Geburt an Gewalt erfahren hat, dass es dann Dinge gibt, die erstmal nachgelernt werden müssen oder nacherfahren werden müssen. Und das ist dann auch sowas, weißt du, was mir dann so immer wieder so ein bisschen erklärt, weshalb es Leute gibt, die so tun, als wären sie viele und als wären sie ganz bedürftige Kinder. Also die so tun und das einfordern. Wo ich dann, ne, weil es sich schön anfühlt, wenn man gut behandelt wird, weil es sich schön anfühlt, wenn man getröstet wird, wenn man traurig ist, weil es sich, weißt du, weil es so eine ganz spezifische Erlebensqualität ist, wenn man gut und so behandelt wird, als wäre man ein Kind, dem es gerade nicht gut geht. Das ist so, ich finde, dass bestimmte Dinge so limitiert, wenn die so limitiert werden auf Kinder, macht es genau sowas.
Ich habe gerade nur überlegt, dass ja nicht so ist, dass du, wenn du eine Therapie machst, weil du eine dissoziative Identitätsstruktur hast, dass du dann immer behandelt wirst, als wärst du ein Kind, im Gegenteil.
Ja.
Aber ich glaube, ne, es gibt ja dann doch manche, die permanent so auftreten oder häufig so auftreten.
Ja, und das ist die Idee, ne? Es ist so die Idee, dass es vor allem darum geht, das verletzte, traurige Kind in sich zu schützen und nicht den desorientierten Erwachsenen, der nie ein Kind war.
Ja.
Und der nie behandelt wurde wie jemand, der Dinge nicht kann. Oder ne, der Dinge erst noch lernen muss oder neu erfahren muss oder so. Und das ist so der Punkt daran. Also, dass bestimmte Lebenserfahrungen einfach nie passiert sind. Und ein bisschen gehören auch da wieder die Vorurteile rein, ne? Stigmatisierung von Therapie und so weiter. Ich weiß auch, dass ich irgendwie lange, als ich dann selber darüber nachdenken konnte, was für eine Therapie wir eigentlich brauchen, dass ich lange darüber nachgedacht habe, okay, ich möchte auf gar keinen Fall eine Therapeutin, die mich fragt, wie es mir mit irgendwas geht. Also so nach dem, ne, wenn ich, also ich wollte damals irgendwo hingehen und sagen, hier, ich habe schon wieder eine depressive Episode und ich habe mich verletzt und, dass die Therapeutin dann sagt, so, und jetzt machen Sie das und dann machen Sie das und dann wird das schon wieder gut und hier ist noch ein Rezept und dann sehen wir uns in 3 Wochen. So wäre mir das noch am liebsten gewesen, dass ich klare Handlungsanweisungen bekomme. Einfach, ne? Ich muss jetzt das machen, also ich muss was tun. Und so, und alles, was mir die Therapeuten, die ich dann hatte, sagen konnten, war, ja, wenn Sie das und das Problem haben, wenn Sie jetzt, ne? Ja, wenn Sie von Milchreis getriggert werden, dann fragen Sie mal nach innen, um welches Innen es denn geht. Ob man da irgendwas tun kann. Also es wurde immer so, ich wurde immer so nervig auf mich selbst zurückgeworfen und angewiesen, mich zu reflektieren. Ah. Und das hat auch noch geholfen irgendwann. Nachdem ich dann fertig war mit mich machen.
Wo sind wir denn inhaltlich gerade? Also,
so. Ja, ich bin abgeschwiffen. Wie gut sind
wir denn mit dem Thema? Ja, aber nicht doll.
Ich glaube, ich hätte für das Grad, für den Grad, den wir immer abschweifen, eine eigene metrische Einheit. Ich bin 20 Rosenblatt abgewichen. Ja, ich weiß nicht so genau, was war denn, was war für euch noch wichtig bei dem Thema? Wolltet ihr einfach mitteilen, dass ihr diese Qualität gerade empfindet und dass es sich dafür dann doch lohnt, in Therapie zu gehen und auch dran zu bleiben? Oder wolltet ihr noch was anderes sagen? Oder war euch noch was anderes wichtig?
Ich glaube, es vermischt sich ein Stück weit. Das eine ist, dass wir das halt gut kennen, viel Verzweiflung gerade über akute Symptomatik oder so zu haben und über Erschöpfung und über, ne, Lösungen nicht finden oder eben Dinge nicht einfach abstellen können. Und dass jetzt gerade dem so entgegensteht, dass wir gerade zwar auch viel kämpfen und auch, ja, sich das alles nicht so toll anfühlt, aber eben auch Entdeckung machen. Vielleicht auch dieses Thema mal zu versuchen zu besprechen, ohne an diese Grenzen zu geraten, ne? An diese Grenze von, man kann Symptome halt nicht mehr ertragen oder man kann Symptome nicht auflösen oder es gibt diesen Anspruch, den eigenen oder den von außen, dass man jetzt so und so mit einem Symptom umzugehen hätte, sondern halt einfach nur mal so zu gucken, ne? Was ist denn in der Kiste oder was macht man denn damit oder... ohne das allzu groß auch zu bewerten. Also vielleicht ist deswegen auch Wartung und Pflege so ein schöner Titel gewesen, weil es so ein bisschen wertfrei ist. Es geht nicht um das böse Symptom und um die gute Lösung, sondern nur irgendwie, ja, Umgang mit dem, was halt ist. Ich überlege gerade noch, was noch so, weiß ich nicht, gibt es was euch noch einfällt? Thematisch eine Frage, eine Rückfrage? Ein Gedanke. Ich dachte gerade noch mal an so, ne, es gelingt nicht und es kommt das große schwarze Loch, in das man reinfällt. Manchmal recht tief. Was macht man dann mit Wartung und Pflege?
Aushalten.
Aushalten?
Ja. Also, das ist das Einzige, worauf wir uns irgendwie bis heute verlassen. Weshalb wir auch nach wie vor keine Angst, also wir hatten mal eine Zeit lang Angst davor, dass wir einen Herzklabaster kriegen, also wirklich einen ernsthaften Herzinfarkt, wenn Angst so sehr kam, wenn so körperliche Fragmente so hochgeschossen kamen und wir halt wirklich mit supraventrikulären Tachykardien, ne, Krankenwagen irgendwie dann ins Krankenhaus gebracht wurden. Diese Angst, also das war so ein Case von schwarzes, tiefes, schwarzes Loch und irgendwann war vorbei. Nur diese Erkenntnis von, es hat irgendwann angefangen und es hört auch wieder auf. Also ich glaube, der so Pflege und Wartung funktioniert ja nur, wenn man von bestimmten Rahmenbedingungen ausgeht, wenn man bestimmte Erfahrungen mit seinen Symptomen und seiner Traumakiste gemacht hat. Unsere Traumakiste ist uns nie einfach nur so, ohne Grund, auf die Füße gefallen. Unsere Traumakiste hat nie irgendwas getan, um irgendwas mehr zu machen, unsere Traumakiste war noch nie unlogisch. Und unsere Traumakiste war auch nie bösartig oder so. Im Grunde war sie auch immer einfach nur da. Die Symptome waren auch einfach immer nur da. Und manchmal waren sie schon da, als ich sie gemerkt habe. Manchmal musste ich sie erst bemerken. Und manchmal habe ich bemerkt, wie sie gekommen sind. Ne, was so und die Rahmenbedingungen, von denen ich heute ausgehe, die haben sich in den letzten Jahren verändert. Gerade so in den letzten 3-4 Jahren, also in den Jahren, die wir jetzt mit unserer Therapeutin zusammenarbeiten, habe ich gemerkt, dass es bestimmte Dinge gibt, auf die sie sich verlässt und die irgendwie auch immer funktioniert haben, auch wenn wir es nicht verstanden haben, wenn es uns nicht gefallen hat, wenn es uns wehgetan hat. Es gab ein vor dem Symptom und es gibt ein nach dem Symptom. Es gibt ein vor der Verzweiflung und es gibt ein vor dem Erinnern und es gibt einen danach. Und dieses, das ist halt immer wieder so dieses, wir sehen uns nächste Woche. Ich glaube, sie war die erste Therapeutin, die uns so klar gemacht hat, dass es so einen zeitlichen Rahmen dafür gibt, in dem man sich auch widmen kann, ganz selbstbestimmt, wann Traumakistenzeit ist und wann nicht. Also das ist auch neben all den vielen Bereichen, in denen wir gar nichts unter Kontrolle haben oder von Symptomen gar nichts beeinflussen können, war dieser eine Termin in der Woche der, den wir selber bestimmen konnten, von dem wir sagen können, jeden Donnerstag um 12 gehen wir dahin und widmen uns dieser Traumakiste, gucken mal kurz rein und nehmen ein Stück raus und versuchen es zu verstehen oder wir stellen die Kiste mal ein bisschen beiseite, weil Alltag dran ist oder weil andere Dinge wichtig sind. Oder dass wir eben auch sagen, nee, diesen Termin nehmen wir nicht wahr, weil wir krank sind oder weil wir gerade keine Kraft haben oder weil andere Sachen wichtiger sind oder weil wir gerne mal in Urlaub fahren wollen oder so. Das ist so, von allen Dingen, die wir nicht beeinflussen konnten, ist das dieser eine Termin gewesen, zu dem wir das entscheiden konnten. Gehen wir mit unserer Traumakiste dahin oder nicht? Widmen wir uns dem oder nicht? In allen anderen Situationen im Alltag haben wir die Wahl nicht. Da fällt sie uns vor die Füße oder nicht. Oder ne, sie behindert uns oder nicht. Aber ob wir uns therapeutisch dem widmen oder nicht, das können wir selber bestimmen. Und das war eine wichtige Erfahrung, weil es uns darin bestärkt hat, dass das grundsätzlich möglich ist. Ob ich mich ne, in dem Moment selber, in dem irgendein Symptom gerade sehr dran ist oder eben auch nicht, widme. Also das, auch wenn es immer so unkontrolliert vorkommt, ne? Also auch wenn man denkt, man hat überhaupt gar keine Kontrolle, man kann nichts machen, dass es nicht passiert, das stimmt nicht. Also diese Idee kommt da drauf, ne? Das kommt so eine Idee von Selbstwirksamkeit und so könnte das aussehen und diese und jene Faktoren, auf die kann ich mich verlassen. Ich weiß inzwischen, welches Stresslevel sich wie anfühlt und ich weiß, was provoziert, ne? Mit welchen Dingen ich mich umgebe, welche Situation ich selbst bestimmen kann, um mich zu schützen und welche nicht. Diese Rahmenbedingungen oder diese Marker drumherum so für mich zu erfahren und kennenzulernen, war wichtig und gut. Das bedeutet keinen Schutz. Das bedeutet nicht, dass es nicht jederzeit doch kommen könnte oder dass mich irgendwas überrascht oder irgendwas unvermittelt kommt. Aber zum Beispiel sowas wie, ich weiß, dass ich getriggert bin von, keine Ahnung, XY, dann begebe ich mich nicht in eine Großveranstaltung, in der es in XY also geht oder ne, ich habe Angst zu fallen. Na klar, werde ich Fallschirmspringer vom Beruf. Also was, ne, das wäre früher auf jeden Fall passiert. Oder ne, so eine Situation gab es immer wieder mal, aber die gibt es heute nicht mehr. Monolog Ende.
es war so vielschichtig, weil es irgendwie Also ich finde es gut, wenn du sagst, Traumakisten haben ihre, haben eine Logik. Also weil nicht immer kommt einem das logisch vor.
Ja.
Oder auch Traumakisten, ne, aktivieren sich nicht grundlos oder ne, es gibt irgendwie, es hat irgendeinen Kontext oder so. Ich musste jetzt lange nachdenken, was du, also weil das irgendwie für mich kurz sehr widersprüchlich war, dass du gesagt hast, ne, es gibt so einen Rahmen, in dem man das selbst bestimmt, ob man sich mit Inhalten der Traumakiste beschäftigt oder nicht. Und es gibt ja so viel drumherum, wo man, ne, wo es nicht mehr um Selbstbestimmung gibt, sondern wo Symptomatik oder wo irgendwas halt eben einfach auch da ist. Aber ich glaube, du meinst, dass für dich die Therapie der Ort geworden ist, wo du innerhalb dieser Therapie erfahren hast, dass du selbstwirksam bestimmen kannst, was du zumindest dort damit machst oder ob du damit umgehst genau. Und wie.
Genau.
Als Abgrenzung zu so und so oft im Alltag außerhalb dieser Therapie ist das halt eben nicht unbedingt möglich, das selber zu bestimmen oder gelingt halt viel zu oft nicht. Noch nicht
möglich.
Ja, oder gelingt, genau, noch nicht möglich oder gelingt oft genug erstmal nicht.
Mhm.
Und die Therapie
da auch als Ort zu sehen. Und das ist was mir total Hoffnung gibt, ne? Also ich glaube, wir sind ja jetzt auch schon seit, seit 14 Jahren, also 2002, sind wir ja dabei und haben die Diagnose und versuchen daran zu arbeiten und hier und da. Klar, auch mit Unterbrechungen, also das sind jetzt keine 14? Hä, warte mal. Es sind jetzt keine vielen Jahre, in denen wir durchgehend daran arbeiten konnten. Aber ich glaube, wir hätten diese Zeit nicht durchgehalten, wenn wir irgendwie immer noch so ein Level hätten wie damals mit Ausrasten und nicht wissen wieso und gefährlich sein und nicht wissen wieso und all diesen Horror, den wir damals hatten und dem wir auch tatsächlich ausgeliefert waren. Also das ist dann manchmal, denke ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen emo, ne? Aber ich denke irgendwie, wenn wir heute ein Flashback haben und der ist schlimm oder so, dann brauche ich vielleicht, also wir brauchen da heute alleine mit dem Hund vielleicht 20 Minuten, dann sind wir da raus und dann haben wir das beendet und uns soweit wieder orientiert. Und das sind so, nur das sind so 20 Minuten und früher waren das Tage oder Wochen, in denen wir in irgendwelchen schrägen Zuständen waren und auch nicht rausgekommen sind und unser Leben in einer Form gestaltet haben, die auch nicht zuträglich war, da rauszukommen aus dem Zustand, weil man sich innerhalb dieses Zustandes entsprechend des Zustandes verhalten hat. Ich glaube, hätten wir diese Erfolgserlebnisse nicht und könnten wir uns die auch nicht ab und zu mal noch visualisieren oder ein bisschen bewusst machen, ne? Hey, was machen wir ja eigentlich und wie gut ist das eigentlich schon? Da hätten wir auch so lange die Therapie nicht gemacht. Und das ist sowas, was ich past me halt in der Klinik sagen würde, ey, sag mal, anstatt die Menschen, die schon so lange in Therapie sind, zu fragen, was willst du eigentlich, was machst du eigentlich falsch, wieso bist du immer noch in Therapie, würde ich diese Menschen heute fragen, was hat dir geholfen, so lange dabei zu bleiben? Was ist es, also, ne?
Mhm.
Wo nimmst du die Kraft her? Was ist deine Hoffnungsquelle? Weil ich glaube, dass das so eine Herangehensweise ist, die vielleicht ein klitzebisschen konstruktiver ist, um seine eigene Therapie weiter durchzuführen und auch nicht so in so ein tiefes Loch zu fallen, ne? Wofür eigentlich noch Traumatherapie? So. Es hört ja gar nicht auf. Es geht mir ja gar nicht besser. Ich bin ja schon so lange dabei. Hattet ihr so einen Punkt, in dem ihr aufhören wolltet, weil ihr dachtet, das bringt nichts? Ihr könnt nicht mehr?
Ja. Ja. Mehrfach.
Was hat euch geholfen?
Also du meinst jetzt auch nicht nur mit der Therapie aufhören, sondern grundsätzlich aufhören, damit umzugehen.
Ja.
Damit leben zu wollen.
Ja.
Verschiedenes. Das auch thematisieren zu können. Sagen zu können, dass das so ist. Ich weiß, wir hatten vor vielen Jahren innerhalb eines stationären Aufenthaltes, da waren wir an dem Punkt, auch zu sagen, wir wollen das für uns entscheiden, weil wir das Gefühl haben, wir können damit nicht mehr umgehen und wir wollen damit auch nicht mehr umgehen. Wir schaffen das einfach nicht mehr. oder wir schaffen das nicht mehr. Das hat damals eine Therapeutin tatsächlich begleitet, also die ist einfach da geblieben, die hat auch nicht, weiß ich nicht, sonst wen informiert und für eine Einweisung gesorgt, sondern die hat sich das, die hat mit uns quasi von Tag zu Tag Gespräche geführt darüber und uns zugehört und wir hatten das Gefühl, dass wir das tatsächlich entscheiden können für uns. Das war, glaube ich, so ein Prozess von fast, weiß ich nicht, eine Woche, 10 Tage, wo wir sehr ruhig waren und wo wir wirklich das Gefühl hatten, wir gehen so von Tag zu Tag, um etwas zu entscheiden und machen eigentlich gar nicht so viel. Und haben aber in der Zeit einerseits erfahren, dass jemand das irgendwie aushält. Wir haben da auch sehr knallhart gesagt, dass niemand von uns erwarten kann, mit unseren Erfahrungen, mit dem, was unser Leben bisher ausgemacht hat, dass wir uns immer wieder nur fürs Leben entscheiden. Dass eigentlich jeder denken würde, er kann es verstehen. Das war für uns ganz wichtig, dass die das auch ausgehalten hat, sich das anzuhören. Wir haben damals dann für uns irgendwann ganz viel innere Ruhe gefunden und tatsächlich die Entscheidung getroffen, dass wir weiterleben möchten. Und dass wir das möchten, weil wir die Idee haben, dass wir doch noch was verändern können für uns und dass da was Lebbares ist und dass es Dinge gibt, auf die wir, ne, wo wir wirklich wollen. Ohne dass es jetzt was Spezielles gegeben hätte in dem Moment. Ich glaube, es war irgendwie einfach vielleicht auch ein bisschen Kraft in uns wiederfinden oder so. Und das haben wir immer mal wieder. Ganz kleine Momente und auch größere, die länger dauern. Ich glaube, inzwischen sind auch Sachen dazugekommen, dass wir irgendwie immer wieder auch Dinge tun oder erleben, an die wir uns dann tatsächlich auch rückerinnern und die uns dann so ein Gefühl geben von Sinnhaftigkeit oder von, da möchte ich nochmal hin und dafür möchte ich auch weiter kämpfen, das zu können.
Also gibt es schon auch ganz klare Ziele, die ihr habt für den Fall, dass ihr den Zustand X habt, in dem es okay ist, in dem die Traumakiste dann einfach nur eine Kiste, eine Lebenkiste ist, eine Teil vom Lebenkiste, die traumatischer Teil des Lebenskiste.
Wir haben eine Idee, dass das möglich sein könnte, dass mehr im Alltag und in unserem Leben, also dass die Dinge mehr Gewicht haben und mehr Teil des Alltags sind, die einfach schön sind. Und die Behinderung und die Bedrohlichkeit und die Erschöpfung und die Verzweiflung, die aus dieser Traumakiste so kommen, weniger sind, deutlich weniger. Ich glaube, die Idee muss man irgendwo in sich haben, um das immer wieder zu tun, denke ich. Ein Stück weit. Ich weiß nicht. Es ist ein schwieriges Thema, weil es halt, ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass nicht dieser Moment nicht auch nochmal zurückkommen kann oder wiederkommen kann, wo man das entscheiden muss für sich.
Wir haben uns irgendwann mal gesagt, dass wir uns nicht wegen Traumascheiße ermorden werden. Also, nicht wegen sowas. Dafür ist es so ein bisschen, wir haben dieses Überlebensstolz-Ding nicht, ne? Wir sind nicht stolz darauf, dass wir überlebt haben, weil wir wissen, dass Überleben eher so ein Reflex ist. Aber es ist so ein Ding von, oh, jetzt bin ich da echt, also, ne? Ich finde es, also es ist echt schon immer noch eher so ein, auch wenn es uns sehr schlecht geht und wir nichts können, das hatten wir jetzt letztes Jahr, so eine sehr schwere, auch suizidale Krise, wo klar war, also wo es sehr auf der Kippe stand und wo wir uns eben auch fragen mussten, können wir so weiter, was können wir eigentlich noch? Und wir dann auch so gedacht haben, oh, naja, guck mal, was halt geht. Du atmest, du verstoffwechselst, immer noch. Das machst du immer noch. Es geht dir richtig scheiße, du kannst die Hand vor Augen nicht sehen, du kannst eigentlich gar nichts aushalten, aber du bist immer noch da. Und das ist irgendwie so, so eine Erkenntnis von immer noch und schon so lange und durch alles durch. Und das ist irgendwie so, das ist so eine krasse, wir haben uns das einmal irgendwann sehr bewusst gemacht. Auch in einem dieser Erbsenmomente, in dem man so sehr bei sich ist und sehr eins ist mit sich und der Welt und sehr gut ist mit der Welt und dann irgendwie so, boah, guck mal, was ich alles mache, ich atme und ich wachse und ich kann mich bewegen und all die Dinge, die man gar nicht so, auch gar nicht so bewusst steuern kann, ne? Mhm. Eben dieses kurze Bewusstsein über diese Krassheit der eigenen Existenz, das wäre irgendwie so eine Erkenntnis, die können wir nicht mehr wegmachen. Die können wir nicht mehr so wegdissoziieren, wie wir es mal wegdissoziieren mussten, weil wir dachten, wir werden gerade von Menschen getötet. Oder weil wir dachten, dass wir sterben innerhalb einer Gewaltsituation. Und das ist sowas, von dem wir heute denken, dass es uns sehr hilft, mit Suizidalität als Symptom oder als Teil der Traumakiste auch umzugehen und irgendwie zu sagen, so, also um einen Moment zu stützen, in dem wir denken, oh ne, jetzt haben wir schon so viel durch, ich schmeiß das jetzt nicht weg. um diese Argumentation machen zu können, mussten wir ja vorher diese Erfahrung machen von, es gibt uns und das ist so krass. Boah, wie cool. Das ist so cool. Sein kann auch so cool sein. Leben kann auch das. Ich will nicht sagen, dass man sich dann daran erinnern muss, wie toll das Leben ist. Nein, das Leben ist nicht toll. Aber es ist toll, am Leben zu sein. Also zu sein ist toll. Und das ist dann so ein Gedanke, der für uns da wichtig ist. Und ganz auch sehr gestützt wird, ne, wenn man Pflege und Wartung macht. Um sich damit auseinanderzusetzen, um Umgang zu finden, dann braucht man so eine Erfahrung, glaube ich. So als Motor, um immer weiterzumachen. Vielleicht geht man dafür dann letztlich auch zur Therapie oder sucht sich Hilfe, weil man merkt, dass man irgendwie Schwierigkeiten hat, sich weiter zu motivieren.
Ja, aber auf alle Fälle. Nochmal. Also, oder ist, glaube ich, ein Teil davon.
Ja.
Zumindest.
So.
Rums.
Tiefgründige. Ja, das ist, ja. Tiefgründiges Ende. Aber vielleicht hilft es ja jemanden, der da draußen sitzt und das hört und noch so ganz verzweifelt ist, weil sowas wie ja Selbstfürsorge oder Umgang mit dem Symptom vielleicht noch gar nicht so denkbar sind.
Ja, ich denke auch. Also, uns hat das halt irgendwie auch Spaß gemacht, das Thema auch zu nehmen, ne? Also so auch für uns nach oder in diesem ganzen, unsere Traumakiste ist gerade ein bisschen hyperaktiv. Ja, auch ein bisschen Augenzwinkern uns zu erlauben in dem.
Weißt du, was ich neulich noch dachte, ist, ey, eigentlich könnte man seiner Traumakiste auch mal ein Billigregal bauen.
Ja. So. Das ist jetzt aber sehr klassisch therapeutisch, oder?
Das naja, Billigregal aber ich hatte
für die Traumakiste. Ja, aber es ist, ja. Wobei, ich hätte gern, glaube ich, dann eher was Geschlossenes, wo ich die Tür dann auch zumachen kann. Ich möchte da nicht, also Billy hat ja keine, ich glaube, also wenn aufgeräumt, dann möchte ich das bitte irgendwie im Schrank. Ich möchte es auch mal zumachen können, glaube ich.
Ja, ich glaube, für uns wäre ein offenes Regal ganz gut. Und nicht so, weißt du, was wir immer machen, ist, wir nehmen die und, kennst du so Hochschüsse bei Fußball? Das machen wir damit und dann schießen wir die auf den Mond und hoffen, dass sie nie wiederkommt. Und wenn die aber runterkommt, weil sie kommt immer runter, dann knallt sie uns voll auf den Kopf und es ist keine Traumakiste mehr, sondern voll so ein Amboss, wie in so einem Comic. Mhm. Und es wäre vielleicht mal ganz gut, wenn wir da weniger seltsame Wege machen, sondern eben ihr einen Platz geben.
Ja, einen Platz geben oder ich habe auch gerade gedacht, irgendwie sie schön machen von außen. Also nicht, weil sie hübsch wäre, sondern ja, weil irgendwie alle Dinge, die irgendwie eine Bedeutung haben, jedenfalls bei uns, die sind irgendwie, ne, die haben einen schönen Ort oder eine schöne Dose oder liegen an einer bestimmten Stelle. Und da man diese Traumakiste ja nicht los wird. Ja. Ich hätte jetzt Lust auf so einen Instagram-Account, zeigt uns die Bilder eurer Traumakisten. Ne? Also so irgendwie.
Ja, wir könnten ja wieder, ne, wir könnten einen kreativen Aufruf starten.
Ja.
Dass die Menschen, die uns zuhören und die Lust dazu haben.
Kann man das in den Kommentaren posten, Fotos? Leider nicht, ne?
Ich glaube nicht, aber man kann uns sie per Mail schicken.
Stimmt, und man könnte sie hochladen. Ich glaube, ich mache auch ein Foto. Ich glaube, ich weiß auch schon was.
Also ich glaub, wenn man eine Idee hat, wie eine Traumakiste gut aussehen könnte oder wie es gut für einen wäre.
Ich glaube, ich nehme die und trage die an den Feldrändern. Gibt es gerade so, ne, da blüht gerade der Mohn und diverse Blumen und sowas. Ich glaube, ich stell die dir einfach mal rein, damit sie es auch mal, ne? Ich glaube, ich pack die mal in so einen Feldrand. Ich guck mal, ob ich das schaffe, da ein Foto von zu machen.
Was euch dazu einfällt, könnt ihr uns schicken.
Ja, wäre cool. Mit dem Hinweis, ob wir es veröffentlichen dürfen oder nicht, vielleicht noch. Ja. Das wäre ganz gut.
Und weil Copyright-Angaben und so bitte auch. Gut.
Da ist sie wieder, die Kreativität. Der kreative Umgang mit der Traumakiste, Pflege und Wartung. Unser Thema heute. Okay.
Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ja, danke fürs Zuhören. Danke für euch fürs Gespräch.
Danke gleichfalls.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.